Das ist mal ehrlich, der Podcast. Narzissmus. Wie mal ehrlich, haben wir schon häufig über die Persönlichkeitsstörung berichtet. In unseren Podcasts oder auch in Form von Erfahrungsberichten. Was auffällt, immer sind Menschen im Umfeld von solchen Menschen weiblich. Ist Narzissmus also männlich? Die Antwort: Nein. Die fünfteilige Spezialausgabe in Zusammenarbeit mit dem Blacks Podcast beleuchtet die weibliche Form, den sogenannten vulnerable Narzissmus. Daniel Bodema hat dafür mit 3 Männern geschwätzt, die jahrelang mit einer Narzisstin zusammengelebt haben. Zudem hat er eine Expertin zum Thema befragt. Viel Spass beim Hören!
Sie sind unter uns und fast niemand merkt es. Frauen mit einer narzisstischen Veranlagung, die ihren Mann das Leben mehr als nur ein bisschen schwer machen.
Fahr ab, hau ab, du Arschloch!
Wenn man es nicht selber erlebt hat, kann man es nicht verstehen.
Und dann bin ich so an einer Bahnlinie nachgelaufen. Ich denke, am besten wäre jetzt einfach fertig.
Eine tragische Erkenntnis. Oder wie uns einmal geschrieben hat, nett sein hilft nicht, im Gegenteil. Aber die weibliche Form von Narzissmus ist nicht so offensichtlich. Die Frauen können sich anscheinend gut verstecken.
Die Fassade funktioniert meistens, ja.
Das hat dann vielfach was Frustrierendes für die Männer, habe ich gemerkt.
Das ist ja, ne? Wenn die Männer dann auf so eine Frau stoßen und sagen, boah, super, dann fallen sie sozusagen, machen sie eine Beziehung mit der Fassade und der Rest ist ausgeblendet.
Bärbel Wardetzki ist eine der wenigen Expertinnen für den weiblichen Narzissmus. Und das hier ist der Blacks Podcast, der Themen und oder Tabus aufgreift, die nicht so auf dem Radar sind. Mein Name ist Daniel Bodema. Mitgearbeitet an diesem Blacks Podcast hat der Olivier Jean-Richard. 3 Männer haben sich bereit erklärt, über ihre Erfahrungen mit einer narzisstisch veranlagten Frau zu reden. Ein Mann hat die Antwort und seine Erfahrungen schriftlich geliefert, die anderen habe ich aufnehmen. Namen sind geändert, die Stimme zum Teil verstellt, weil es ist nach wie vor das Bauverfass, wo die Männer drauf hocken. Und wenn noch Kinder im Spiel sind, dann müssen sie besonders vorsichtig sein. Der erste Mann, den ich treffe, sagen wir, er heisst Tom, wirkt gemögig, redet ruhig und überlegt. Ich kenne ihn und die anderen schon länger, weil es erstens eine Zeit braucht, bis man über so etwas reden kann und zweitens, weil ich wollte selber erleben, was das für Männer sind und ihre Geschichten prüfen kann. Der Tom hat studiert, geht gerne in die Natur, regt sich nicht so schnell auf. Er hat seine Frau kennengelernt, als er um die Mitte 30 war.
Ja, also, dann war es natürlich schön. Oder? Es ist natürlich im Prinzip wie ein Werbeverhalten, wie ein Balzverhalten, das ich mir so nicht gewohnt war. Es war so superlativ in jeder Form. Oder? Dass ich so idealisiert wurde, dass ich so als jemand hergestellt wurde, was ich so noch nie getroffen habe, obwohl sie mich noch gar nicht kennt. Und das ist natürlich in diesem Moment blind. Oder? Da denkt man dann irgendwie, wow, das ist ja mega cool. Aber es hat natürlich in dem ganzen Sinn noch so etwas Manipulatives.
Der Mann wird idealisiert und so auch manipuliert.
Das, was wir Verliebtheit nennen, ist in narzisstischen Begegnungen sehr häufig noch stärker als Verliebtsein. Da ist es wirklich abgehoben von der Realität. Die Menschen begegnen sich in einer totalen Idealisierung. Also insofern projizieren sie ihr eigenes ideales Bild auf den anderen. Der andere muss ideal sein, aber auch umgekehrt. Die Frau ist genauso ideal wie der Mann und umgekehrt.
Gut 1,80 Meter gross, Mitte 40, mit Vollbart, muskulösen Oberarmen. Mit viel Witz ausgestattet. Oder Christoph ist idealisiert worden. Er hat unter anderem Biologie studiert. Seine Ex-Freundin hat er vor knapp 6 Jahren kennengelernt. 2 Jahre ist er näher mit ihr zusammen gewesen. Bei ihm haben sich die Erfahrungen eingebrannt ins Gedächtnis und auch bei ihm war das Kennenlernen von seiner damaligen Freundin intensiv gewesen.
Das ist relativ schnell gegangen. Das hat sich über ein paar Wochen eigentlich noch mal hergezogen. Und das ist nachher auch sehr schnell recht intensiv geworden. Also das ist auch die typische Love-Bombing-Phase. Das war mir dann überhaupt nicht bewusst gewesen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie dann eigentlich immer noch Freunde hatte, parallel sozusagen. Das habe ich dann nicht gewusst. Und ja, es war nachher eigentlich die schönste und intensivste Verliebtheitszeit, die ich je erlebt habe.
4 Jahre nach dem Ende dieser Beziehung nackt er immer noch ein bisschen dran rum. Der Sturz vom 7. Himmel in die Hölle ist ein Erlebnis, das sich eingebrannt hat.
Das ist ja etwas, was scheinbar typisch ist. Es ist so ein bisschen ein Feuerwerk beim Kennenlernen. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich würde einfach sagen, dass sie fast wie jede Box, wie sehen wir dem Ticket hat. Also dass ich irgendwie denke, das kann ich fast nicht glauben. Eine wunderschöne Frau. Am Anfang hat es mir gedacht, sehr intelligent, sehr emotional. Von den Gesprächen her hat es mir gedacht, von der Weltanschauung her, wirklich wunderbar. Es hat mir irgendwie dann recht reflektiert gedacht. Ja, und nachher hat sie natürlich auch verbröckeln, weil vieles so ein bisschen leere Worte halt waren. Aber es hat mich sehr angesprochen, auch, weil sie erzählt ihre Vorstellung von Beziehungen, weil sie sich ganz aufeinander einlassen, kein Mauer ums Herz, bla bla bla, nicht lügen, nur ehrlich sein. Im Nachhinein, ja, lustig, oder? Aber.
Zum dritten Mal komme ich noch. Zuerst kommt noch mal die Expertin zu Wort, die das Ganze so einordnen soll. Und zwar der weibliche und der männliche Narzissmus.
Also im Grunde ist es so, der männliche Narzissmus ist mehr in dem Gefühl der Grandiosität verhaftet und der weibliche mehr im Gefühl der Minderwertigkeit. Beides gehört zur narzisstischen Struktur dazu. Narzissmus ist ja eine Selbstwertverletzung. Und die narzisstische Struktur ist sozusagen ein Schutz für das verletzte, instabile Selbst. Und was man machen kann, ist, man kann, wenn man sich minderwertig fühlt, macht man sich groß. Das ist eine clevere Reaktion. Ich mache mich größer, als ich bin, halte mich für die Tollste und die Beste. Und dann spüre ich nicht, dass ich mich eigentlich schlecht, minderwertig und wie ein Nichts fühle. Also das ist sozusagen der Schutzmechanismus. Und der männliche Narzissmus ist viel mehr gegründet in der Grandiosität. Die spüren ihre Minderwertigkeit oftmals gar nicht mehr. Und die Frauen sind mehr in der Minderwertigkeit verhaftet. Die machen sich kleiner, fühlen sich schlecht, werten sich selber ab, haben natürlich auch eine grandiose Fassade, klar, um sich irgendwie zu retten. Aber sie sind viel mehr verbunden mit dem minderwertigen Gefühl. Und das ist der große Unterschied, weil sie nach außen hin dann völlig anders wirken.
Zum Vergleich, bei Männern ist es spürbarer, grosse Klappe, grosses Auto, Prestigedenken, der Chef auf dem Parkett markieren. Der grandiose Narzissmus. Ob Männer häufiger eine narzisstische Störung haben, ist nicht abschließend geklärt, weil Frauen in empirischen Studien aufgrund von ihrem verdeckteren Narzissmus eher untervertreten sind. Und für die Verwirrung noch komplett zu machen, eine Frau kann auch am männlichen, also am grandiosen Narzissmus leiden und ein Mann kann auch die weibliche Form vom Narzissmus haben. Es ist in diesem Sinn nicht so einfach zuteilt. Hier kümmern wir uns aber um Frauen, die eine narzisstische Veranlagung haben. Darum geht es vor allem um einen sogenannten vulnerablen Narzissmus. Häufig werden auch in Therapie etwas anderes diagnostiziert, zum Beispiel Depressionen. Weil der Narzissmus eben schwerer zu greifen ist und nicht so den bekannten klassischen Kriterien entspricht, wie man es von den Männern kennt. Und die Frauen kommen zum Teil ganz gut durchs Leben, weil sich die Störung hauptsächlich ihre nahe Beziehung zu einem Mann zeigt und das restliche Umfeld nicht zwingend von dem etwas mitbekommt.
Es ist dann nicht so, dass sich das überall auswirkt. Diese Frau, die narzisstisch veranlagt ist, die kann dann mit einer Freundin eine ganz normale Beziehung führen und das Umfeld ist dann quasi auch wie nicht eingeweiht.
Mit Freundinnen ist es leichter, weil es eben nicht diese emotionale Nähe hat. Denn man muss sich ja vorstellen, hinter der Fassade sitzt der Teil, der ich auch noch bin. Das wahre Selbst. Das heißt, in einer nahen Beziehung wird es viel gefährlicher für diese Menschen, als in einer weiteren Entfernung. Und Freunde sind zwar auch mal nah, aber die sind nie so nah wie ein Beziehungspartner. Man hat mehr Abstand.
Solche Frauen suchen sich, erzählt Bärbel Wardetzky in ihrer Praxis zu München weiter, Männer, die ihrem Idealbild entsprechen und sie ergänzen. Noch ein Wort zur Bärbel Wardetzki. Sie hat, bevor sie sich selbstständig gemacht hat, lange als Psychotherapeutin in ihrer Klinik gearbeitet und viel mit Essstörungen und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen zu tun gehabt und ist so eine von den Instanzen auf diesem Gebiet geworden. Zurück zum Tom. Er erzählt ein Beispiel aus dem Alltag.
Das kann man sich so vorstellen, dass sie am Morgen einen immensen Aufwand betrieben, um sich bereit zu machen für den Tag. Also mit Haar machen, schminken, sich anlegen. Und das kann sie super. Sie hat eine riesige Garderobe, wo sie sich wirklich für jede Situation perfekt anlegen kann. Dass wenn sie eine Bühne hat und einen Job anlassen, so, dass sie einfach abräumt wie ein Rockstar. Also die Leute hängen in den Lippen, sich wahnsinnig gut reden, hat einen extrem starken Auftritt, ist vorher immer wahnsinnig nervös. Magenprobleme, Migräne, anfällig und so. Und wenn sie kam, ist das weit zusammengekrautet. Also, also es ist wirklich im physischen Sinn, die Frisur ist wie oben nachgekommen. Also wenn es irgendwie auf den Kopf geregnet hat, obwohl es gar nicht geregnet hat, die ganze Spannung im Gesicht ist abgefallen, sie hat in die ausgeleierte Jogginghose angelegt. Und das ist alles okay, wenn er jemand zufrieden ist, im Stil von, jetzt bin ich im Feierabend und jetzt wollte ich einfach ein bisschen Tee trinken mit dir, ein bisschen schnurren, ein bisschen schmusen, einfach gemütlich haben. Aber es ist dann die ganze Anspannung vorher abgefallen. Das ist so wie ein Gram, so wie ein emotionaler Muskelkater für mich. Ich bin so erschöpft, ich bin so fertig. Und das sind doch alles so Arschlöcher da draussen, wo ich da wieder müssen, die Sitzung irgendwie müssen durchziehen und einfach nur Pech und Schwefel. Und ich habe einfach wie die dunkle Seite vom Mond irgendwie gesehen, zu Hause hineinrugeln. Und das ist eben darum, ich sage das, weil sie dann wie der Glamour, oder wie das selber kreierte, künstlich aufgebaute Ego, das sie eigentlich kann leben kann, für das sie nicht die Resonanz hat, hat sie bei mir gar nicht aufrechterhalten. Bei mir hat sie völlig schädern, weil sie auch gemerkt hat, dass sie das nicht muss, oder weil mit ihrer Verstrickung innen sind, in dieser Beziehung. Oder das ist eben die Frustration, bei ihr noch mehr gewachsen, weil sie natürlich gemerkt hat, dass sie mit ihrem Energielevel, ihrem Frust, den sie dann hat, bei mir auch nicht unbedingt jetzt gerade das Frohlocken auslöst, was sie vielleicht hätte gebraucht. Oder? Also ich war auch nicht der Fan, der irgendwie frenetisch zugejubelt hat, sondern ich dachte so, jetzt futtern, jetzt erholen, jetzt wieder schlafen und wieder irgendwie hoffen, dass der nächste Tag irgendwie anfängt. Also ich war auch nicht, das ideale Gruppe für das Setting.
Das Aussehen sei ein Dominanzthema, schlank wollen sie sein, die Frauen, dann fühlen sie sich liebenswert. Aber auch die Körperhaltung verrate einiges, sagt mir Bärbel Wardetzki. Der Kopf vielfach leicht schräg, der Bauch eingezogen, nicht geerdet, sondern sehr süßlich und beschwichtigend. Hinter den Kulissen hat es dann aber auch beim Christoph schnell geändert.
Das Erste, was mir auch aufgefallen ist, dass sie extreme Stimmungsschwankungen hat, extrem launisch ist. Und das hat sich wirklich so reingeschlichen, einfach immer mehr. Am Anfang denkst du, ja, ist ja normal, gell? Und irgendwann sind die ganz grossen Wutausbrüche gekommen. Jetzt mit dem gut, das ist jetzt nicht ganz im Rahmen von, wie ich mir das gewöhnt bin. Nachher sind so Kleinigkeiten aufgefallen, wo sie auf einmal Sachen anfangen behaupten, die nicht so waren. Und nachher natürlich mit dem Lügen auch, wo ich das anfange merken. Aber ein sehr erschleichender Prozess. Und am Anfang habe ich nicht gemerkt, dass es schlimm ist oder etwas ganz anderes. Weil so wie der Frosch im Wasser, dann wird das Wasser immer ein Grad wärmer und du merkst es wie gar nicht irgendwie.
Das trifft den Nagel auch auf den Kopf. Und was mir auch alle Männer berichten, ist, dass die Frauen die Gründe für alle Probleme nicht bei sich, sondern immer bei den anderen finden.
An allem, was irgendwie passiert, ist die Umwelt oder konkret nachher eh schon. Ich denke, mehr oder weniger egal was. Und nachher die Ausraster sind also wirklich wie umschreien, richtig krasse Wutanfälle, wie ich das noch nie erlebt habe. Also komplett ausrasten, mehrere Minuten wirklich nur noch schreien und einfach kein Gespräch mehr möglich. Wie ein kleines Mädchen, das eigentlich am Toben ist.
Das Ideal von Liebe, Moralvorstellungen, dass man jemanden nicht einfach so im Stich lässt, all das hat ihn in der Beziehung gehalten. Beim Christoph war kein Kind im Spiel. Beim Tom aber schon. Bei ihm war recht schnell Nachwuchs unterwegs.
Bevor sie schwanger wurde, waren wir gar nie ein richtiges Paar, so definiert. Das ist im Prinzip auf Distanz, wir haben gar nicht so viel gesehen. Und das war echt eine wilde Geschichte. Es hat vielleicht auch zu unserem Start gepasst. Ja, aber es war sehr schnell nach. Gewesen.
Und sehr schnell in dem Fall ein Kind?
Sehr schnell ohne ein Kind, ja.
Ist das gewollt gewesen? Ist das eine unangenehme Frage? Oder Kind, wenn es nachher da ist, ist es ja immer gewollt. Aber in dem Moment war das geplant oder mehr? Es ist passiert in diesem Wirbelsturm?
Sehr intuitiv, ja. Ja. Nein, das war nicht geplant. Ja.
Und Freude im ersten Moment, beide, oder wie waren so die Reaktionen?
Die erste Reaktion war irgendwie positiv. Sie hat mir angerufen und ich fand, es ist doch gut. Und das haben auch gesagt, es ist doch einfach gut. Und dann halt irgendwann so die Wolken hinten nachgekommen mit diesen alten Ängsten. Und dann ist halt auch die Beziehung ist halt sehr, also wirklich hüsch und tot gewesen. Halt schon vorher ein bisschen erlebt, wie es kann sein, wenn die Stimme kippt. Und ich habe schon dann so ein gespaltenes Gefühl gehabt. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, das ist mir noch nie passiert, im positiven Sinn. Und gleichzeitig halt auch das Gefühl, das ist mir noch nie passiert, im negativen Sinn. Obwohl man es noch nicht lange kennt.
Und bevor man es richtig realisiert, ist man in einer ungesungenen Beziehung gefangen, die am Anfang doch so toll geschonen hat.
Alltag ist nichts für Narzissten oder für Menschen mit narzisstischen Strukturen. Es ist nicht so toll. Alltag ist halt, naja, wie Alltag nun mal ist. Und dann kippt's, dann bricht es zusammen.
Das birgt ja unglaublich viel Potenzial für Enttäuschung.
Total, total. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesem großen Liebesbedürfnis ist das natürlich eine unglaubliche Verletzung. Wenn ich dann denke, ach, jetzt ist endlich mal einer da, der mich wirklich liebt, so wie ich es mir vorstelle. Und dann irgendwann ist es vorbei, spätestens nach einem Jahr. Und ich vergleiche das immer mit einem Feuerwerk. Also die Begegnung, die erste Begegnung ist wie ein Feuerwerk. Also schöne Farben, ein Riesen, Vorstellung und toll. Ja, man steht da und ist ganz fasziniert. Und wenn das Feuerwerk vorbei ist, was bleibt? Schwefelgeruch.
In diesem Geruch sind alle Männer und es wird scheinbar nicht aufhören stinken. Und weil das Leben halt in Regel mehr Alltag liefert und nicht ein dauerndes Feuerwerk auf dem Ponyhof ist, wird es schwierig. Der dritte Mann, der mit einer narzisstisch veranlagten Frau verheiratet war, arbeitet unter anderem als Sportpädagoge. Er ist vor etwas über 12 Jahren in die Falle getappt, wie er schreibt. Bei ihm sei das Kennenlernen auch intensiv und spannend gewesen und schon gleich sei ein Kind unterwegs gewesen.
Nachdem das Kind auf der Welt war, kam es noch zu mehr Spannungen als vorher. Zuerst habe ich gedacht, das laufe unter postnatalem Stress. Aber als sie mir dann unser Baby einmal mit den Worten «Dieses scheiß Kind ist an allem schuld» in die Arme geworfen hat, da war für mich die Grenze von normal überschritten. Ich fand noch Entschuldigungen und Erklärungen, aber pochte darauf, dass sie sich Hilfe holen soll, weil das so nicht weitergehen könne.
Es sind ja noch 2 Kinder mehr auf die Welt gekommen und die Frage, die man nicht stellen will, stellt sich dann eben gleich. Wieso? Wie verstrickt so etwas kann ablaufen, das ergründen wir noch so gut wie es geht. Fürs Erste, er sei froh um die Kinder, liebe sie über alles und würde sie für nichts hergeben. Bei der Frau hat die Kinder scheinbar nicht das Gleiche ausgelöst.
Naja, es ist oft so, dass Menschen mit einer starken narzisstischen Struktur große Probleme mit Kindern haben, weil das Kind jetzt mehr Aufmerksamkeit erfordert als sie selber. Und ihr eigenes inneres Kind natürlich sehr hungrig ist. Und dann gerät das eigene innere Kind mit dem eigenen Kind in Rivalität.
Wegen einem zu tiefen Selbstwert, immer ein bisschen im Kampfmodus sein, je nachdem, ob im eigenen Kind. Zum Schluss vom ersten Teil von diesem Blacks-Podcast über den weiblichen Narzissmus noch die Sage vom Narziss, der von den Göttern mit unstillbarer Selbstliebe gestraft wurde. Als Narziss an einer idyllisch gelegenen, einsamen Quelle sein Spiegelbild im Wasser erblickte, verliebte er sich in sein eigenes Bild, ohne zu erkennen, dass es nur eine Widerspiegelung war. Er konnte sich dem geliebten Objekt nähern und es erwiderte seine Gebärden, aber erreichen konnte er es nicht. Als seine Tränen ins Wasser fielen und den Wasserspiegel aufrührten, verschwand das Bild. In den nächsten Folgen von diesem Podcast versuchen wir, die Störung, die so schwer zu erkennen und zu greifen ist, weiter einzugrenzen. So viel kann ich schon mal sagen, es ist zum Teil ziemlich beängstigend.
Mal ehrlich, zulassen magst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn du uns noch lesen oder sehen willst, dann findest du uns auf malehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zulassen.